The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 26. März.
Wer heute auf den Status quo setzt, der wählt den Abstieg.
Lars Klingbeil hat gestern etwas Bemerkenswertes versucht, nämlich eine 180-Grad-Wende bei voller Fahrt. Klingbeil macht den Schröder, zumindest mal rhetorisch. Nach zwei Wahlniederlagen in Baden-Württemberg, die eine mit kläglichen 5,5% ging das aus, und dann Rheinland-Pfalz, Verlust der Staatskanzlei nach 35 Jahren. Also nach diesen Debakeln tritt der Vizekanzler und Finanzminister die Flucht an. Die Flucht nach vorn.
Darum geht es, wenn ich über die Reformen in unserem Land rede.
Der SPD-Co-Chef war zu Gast bei der Bertelsmann-Stiftung und hielt eine Rede zum Thema: Wie modernisieren wir Deutschland? Die Frage ist schon mal gut gestellt, und dann gab es viele symbolträchtige Worte, die klangen gut, gar keine Frage.
Und zu oft finden wir doch heute Ausreden, was wir nicht tun können, was wir nicht tun wollen, was unbequem ist. Und ich sage Ihnen sehr klar, das geht so nicht weiter.
Und er hat auch seine Kritiker erhört, die der SPD eine Gießkannenpolitik unterstellen.
Wir können nicht jede Krise und jedes Problem einfach mit noch mehr Geld beantworten. Der Staat hat eine Schutzfunktion, die wird er ausüben. Niemand in unserem Land wird auf sich alleine gestellt sein. Das gilt erst recht in Krisen, aber wir überfordern uns selbst, wenn wir jedes Risiko und jedes mögliche Problem am Ende vom Staat regulieren oder mit Steuergeld lösen wollen.
Das ist alles richtig, schon deshalb richtig, weil es nicht falsch ist. Aber was fordert er denn jetzt eigentlich konkret, der Herr Vizekanzler? Er will zum einen an die Rente ran. Die schlägt im aktuellen Haushalt mit rund 130 Milliarden Euro zu Buche. Das ist noch nicht die ganze Rente, das ist nur die Überweisung aus dem Steuertopf in den Rententopf. Und der Bundestag hat gerade beschlossen, das Rentenniveau künstlich mit Schulden natürlich zu stützen. Darum will Klingbeil jetzt das Renteneintrittsalter erhöhen.
Aber klar ist auch, wir werden die Frage beantworten, wie wir im Rentensystem insgesamt mehr Anreize dafür schaffen, dass Menschen später in Rente gehen. Ich unterstütze deswegen den Vorschlag, dass wir bei der Rente viel stärker uns an den Beitragsjahren orientieren. Dass wir aufhören, ein frühes Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu fördern. Ich fände es sinnvoller, wenn wir längeres Arbeiten fördern.
Dann will Klingbeil das machen, was er jetzt schon ein paar Mal versprochen hat. Er will die arbeitende Mitte entlasten, also Einkommensteuer runter für mittlere Einkommensklassen zumindest.
Im internationalen Vergleich wird Arbeit heute unverhältnismäßig hoch besteuert. Ich werde deswegen als Finanzminister eine Einkommensteuerreform vorlegen mit dem Ziel, dass 95% der Beschäftigten entlastet werden. Und zwar merklich entlastet werden mit mehreren hundert Euro im Jahr. Wer hart arbeitet, soll mit dieser Reform mehr Geld in der Tasche haben.
Und der Finanzminister will das Ehegattensplitting abschaffen, um mehr Frauen in die Vollzeitarbeit zu locken, weil es dann wieder lohnt.
Und ich will, dass das Ehegattensplitting in seiner heutigen Form für zukünftige Ehen abgeschafft wird.
Aber ein geschultes Ohr hört eben nicht nur das, was gesagt wird, sondern auch das, was nicht gesagt wird. Was fehlt denn? Es war kein wirklicher Gamechanger, diese Rede. Es fehlen echte Maßnahmen, die den Sand aus dem Getriebe nehmen und die dafür sorgen, dass Deutschland wieder Fahrt aufnimmt, ökonomisch. Er müsste unpopuläre Dinge tun, zum Beispiel den Rentenetat tatsächlich entlasten, also kürzen, die Steuern richtig senken, nicht nur homöopathisch und nicht nur für die arbeitende Mitte, auch für Unternehmer. Die Unternehmer stehen ja vor allem im Wind gegenüber China und gegenüber den USA. Und da sind unsere Steuern zu hoch. Gar nicht zu reden von den Energiepreisen, die müssen runter. Die hat der Staat künstlich verteuert mit seinen CO2-Abgaben und anderen Ideen. Tja, und dann die Sozialbeiträge, die gehören auch ins Visier genommen. Hier sagte Klingbeil nur:
Und natürlich müssen wir auch über die Beiträge zur Sozialversicherung entscheiden. Die hohen Kosten belasten Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Und ich will, dass sie mindestens konstant gehalten werden.
Aber das reicht eben nicht. Konstant halten ist gut gemeint, aber ist nicht gut. Kürzen wäre das richtige Wort. Das wäre eine wirkungsvolle Maßnahme, auch wenn man dafür sich wahrscheinlich erstmal tierisch Ärger ins Haus holt, zumindest wenn man das als SPD-Chef macht. Aber so ist es halt. Veränderung tut weh und es geht mit Zumutungen einher, die sicher auch Stimmen kosten. Fazit: Lars Klingbeil versucht den Befreiungsschlag, aber nur mündlich. Er hat kein richtiges Ziel, außer rhetorisch bella figura zu machen. Das Ziel müsste doch lauten, die Wettbewerbsfähigkeit, das Wort fiel kein einziges Mal, muss gesteigert werden. Nur so kann man USA, China, Südeuropa die Stirn bieten. Tja, und auf der anderen Seite müsste man halt die Angebotsbedingungen hier in Deutschland verbessern. Ja, auch für die Unternehmer. Es wird keine Erholung und auch keine neuen Jobs ohne die Unternehmer geben. Wer sonst soll denn die neuen Jobs schaffen? Also, erst wenn diese Dinge erfüllt sind, dann werden auch die Kurven wieder hochgehen. Erst die des Produktivitätswachstums, dann die unseres Wohlstandes und dann, tja, auch die der SPD. Unsere weiteren Themen heute Morgen. An den Tankstellen ist der Teufel los und darum spreche ich jetzt gleich mit dem Chef der Monopolkommission. Das ist Tommaso Duso, ein deutsch-italienischer Ökonom.
Und ich glaube auch, dass Wettbewerb nicht nur Effizienz bringt, sondern auch Macht begrenzt. Und in diesen Zeiten ist besonders wichtig.
Außerdem schauen wir an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt und wir staunen mal wieder über diesen Udo Lindenberg. An den Tankstellen kann man die wilden Zeiten ablesen, auch den Krieg in Nahost. Der Preis an der Zapfsäule, der steigt von 1,75 für den Diesel vor dem Krieg auf jetzt 2,30 für den Liter Diesel. Steigerung um über 30%. Das beschäftigt uns alle, das beschäftigt auch die Wirtschaftsministerin und natürlich auch die Monopolkommission. Die ist schließlich dafür da, zu prüfen, tja, ob es da mit rechten Dingen zugeht oder ob da Kartellbrüder die Preise treiben, ob der Bürger betrogen oder womöglich übervorteilt wird von Shell, Aral und den anderen Mineralölkonzernen. Der Chef dieser Monopolkommission, die die Ministerin wiederum berät, heißt Tommaso Duso, ein deutsch-italienischer Ökonom. Er ist 55 Jahre alt, hat in Venedig und an der Humboldt-Uni in Berlin studiert. Er ist Professor an der Technischen Universität und beim DIW hat er auch einen Schreibtisch. Der Mann ist ein ausgewiesener Experte in Sachen Wettbewerbsrecht, was ihn doppelt spannend macht. Denn Monopole sind sein Lebenselixier, ja, beziehungsweise die Bekämpfung derselben. Mal hören, was der Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Tommaso Duso, der Chef der Monopolkommission ist bei uns. Hallo Herr Duso.
Hallo Herr Steingart.
Sagen Sie, an den Tankstellen ist der Teufel los, die Preise hüpfen und zwar, man hat das Gefühl, kräftig nach oben, kräftiger als woanders. Warum diese Preissprünge?
Weil die Ölpreise gestiegen sind nach dem Anfang des Krieges zwischen Israel und dem Iran. Und das heißt, wenn der Ölpreis steigt, dann steigen auch die Benzinpreise.
Das klingt logisch, aber ich weiß ja, du so was die Monopolkommission auch weiß, dass überall in Europa steigen die Preise, aber nirgendwo so wie bei uns. Und zwar sehr, sehr deutlich sind hier die Ausschläge in Deutschland höher als in Portugal oder auch in Spanien, gar nicht zu reden von weiter südlichen Staaten. Wie kommt das denn?
Ja, das ist richtig. Unsere Vermutung ist, dass es am Marktstruktur liegt, dass es tatsächlich vielleicht teilweise ein Wettbewerbsproblem ist, wie diese Kostenschock weitergegeben werden.
Das heißt, dass zu viel in einer Hand ist in dieser ganzen Wertschöpfungskette. Raffinerien, Logistik, Tankstellen. Haben sich da Monopole gebildet?
Das ist zumindest die Vermutung. Das Bundeskartellamt hat eine sogenannte Sektoruntersuchung letztes Jahr abgeschlossen und gezeigt, dass entlang dieser vertikalen Kette tatsächlich ein Marktmacht entstanden ist. Wir haben 5 große Unternehmen, denen gehören Raffinerien, sie sind im Großhandel aktiv, teilweise gehören auch die Tankstellen. Und das ist ein Teil des Problems.
Getreu der Lehre von Ludwig Erhard, dass eigentlich Kartelle und Monopole nicht sein dürfen in der Marktwirtschaft. Warum zerschlagen Sie die nicht?
Das ist eine gute Frage. Es wäre möglich. Die Probleme sind komplex. Wir haben Unternehmen, die gegenseitige Beziehungen haben. Wir haben sehr hohe Transparenz bei Großhandel. Macht. Und das Problem, das wir am meisten sehen, ist nicht so sehr ein Missbrauch von Macht, ist vielmehr, was wir Ökonomen stillschweigend Koordination nennen. Das heißt, diese Unternehmen haben die Möglichkeit, ohne illegale Absprache sich zu koordinieren und höhere Preise zu verlangen, höhere Margen zu verlangen. Und vielleicht sollte man zuerst da ansetzen, diese Stillschweigen-Koordination oder Kollusion zu erschweren.
Wie funktioniert das? Also früher habe ich mir so vorgestellt, die Ölbosse treffen sich im Hinterzimmer und sprechen Preise ab. Sie sagen, das funktioniert heute, ohne dass die sich überhaupt gesehen haben, stillschweigend. Beschreiben Sie mal, wie geht das?
Wie gesagt, diese Unternehmen sind seit Jahrzehnten da aktiv. Sie kennen alle Geheime, wie das Markt, der Markt funktioniert und verstehen, wann es nützlich ist, die Preise hochzusetzen. Dann kommt ein Schock, wie dem Schock, den wir jetzt sehen, und man weiß, man kann sehr schnell die Benzinpreise auch erhöhen. Das Öl, das man schon da hatte und relativ billig gekauft hat, kann man jetzt auch teurer verkaufen oder bearbeitet verkaufen, und das scheint passiert zu sein.
Und die Autofahrer kaufen, weil sie keine andere Wahl haben, weil sie ja irgendwie zur Arbeit müssen oder zur Tante oder sonst wohin. Das heißt, dieser Preis führt nicht zu einer zurückgehenden Nachfrage offenbar.
Da habe ich keine Daten. Ich würde erwarten schon, dass wer abweichen wird. Das ist auch richtig so. Und das ist auch, wieso ich glaube, dass es wichtig wäre, jetzt an diese Preise nicht anzugehen. Die Preise signalisieren, dass wir eine Knappheitssituation haben, und dann sollte so sein, dass wer abweichen soll, damit wir weniger verbrauchen. Aber klar, also für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist das nicht möglich. Die Pendler, die zur Arbeit fahren müssen, dann zahlen mehr.
Also Sie sagen den Politikern, hört auf, die Preise zu glätten und zu dämpfen. Der Preis ist in der Marktwirtschaft ein Knappheitssignal. Roland Koch, der Chef der Ludwig-Erhard-Stiftung, sagt auch, das ist kein Irrtum. Der Preis ist kein Irrtum. Das ist die Sprache des Marktes. Und wenn man ihn stumm schaltet, passieren im Grunde schreckliche Dinge, weil das Artikulieren von Knappheiten hat ja seinen Sinn.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass selbstverständlich die Politik jetzt gefragt ist, was zu tun. Ich glaube, dass hohe Benzinpreise eben für einige Bürgerinnen und Bürger wehtun. Aber man soll anders angehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, genau in solche Knappheitssituationen, diese Krisensituationen, diese Signalwirkung von Preise wirken zu lassen.
Aber was sollen die Politiker dann tun? Sie haben ja jetzt doch so eine Art Preiserhöhungsverbot. Man darf nur noch einmal am Tag hochziehen und nicht mehr den ganzen Tag die Preise fluktuieren lassen. Ja, je nachdem, ob die Pendler nämlich raus oder rein gekommen sind aus der Stadt, variierten sich die Preise. Das soll nicht mehr möglich sein. Aber das kritisieren Sie auch?
Nein, das finde ich gut. Das fanden wir gut als Monopolkommission. Wir haben gesehen, dass das System, das wir bis jetzt haben, wo die Tankstellen die Preise ständig ändern können, auch Probleme hatte. Wir sehen, dass durchschnittlich werden von einer Tankstelle die Preise 30 Mal pro Tag geändert bis 50. Und das war extrem. Das hat auch Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr geholfen. Man sieht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher immer weniger bei den sogenannten Preistäler tanken. Das heißt, am Ende hat keinen großen Vorteil die Verbraucherinnen und Verbraucher gebracht. Wir wissen auch, dass besonders in Deutschland seit einigen Jahren die Tankstellen vermehrt Algorithmen benutzen. Und wir glauben auch, dass das sehr häufige Änderung der Preise auch kommt, weil diese Algorithmen versuchen, so die Preise zu optimieren. Das heißt, wir glauben schon, dass eine Begrenzung der Möglichkeiten, Preise zu ändern, ein bisschen helfen könnte. Aber das wird das Hauptproblem nicht lösen.
Nun sagen die Tankstellenpächter und auch die Menschen aus der Ölindustrie, das Problem in Deutschland ist der Staat, der den Rohölpreis mit diversesten politischen Absichten von der CO2-Bepreisung bis hin zu allem möglichen Mineralölsteuer künstlich verteuert. Wie setzt sich dieser Preis zusammen?
Die Steuer machen schon ein Drittel, würde ich sagen. Und dann es gibt diese CO2-Preis, das spielt auch eine wichtige Rolle. Man muss aber auch sagen, das ist ja auch eine politische Entscheidung. Es gibt diese Abgaben, weil es einen Grund dafür gibt. CO2-Preise finde ich ein gutes Instrument, um die Klimaziele zu erreichen. Und deswegen würde ich auch jetzt nicht unbedingt da ansetzen wollen.
Aber wie soll man die Klimaziele erreichen, wenn der Konkurrent, der elektrisch fahrende Konkurrent, erstens keine Tankstellen hat, keine Stromtankstellen ausreichend in Deutschland und die Bahn ist dysfunktional? Herr Duso, das wissen Sie so gut wie ich. Die Bahn ist dysfunktional. Das wäre eine große Antwort auch im Güterverkehr auf diese Themen gewesen. Wir erleben nicht die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, sondern wir erleben es umgekehrt von der Schiene auf die Straße, weil dieses Monopol nicht funktioniert.
Ja, also über die Bahn kann ich auch einiges sagen. Das ist ein Thema, das uns als Monopolkommission auch sehr beschäftigt. Aber schauen Sie, ich glaube, dass genau die hohen Benzinpreise helfen können, diese Mobilitätswende zu schaffen. Wenn die Preise hoch sind, dann werden Verbraucherinnen und Verbraucher sich umschauen und Alternative suchen. Man braucht auch die Infrastruktur, eine funktionierende Infrastruktur. Und da kann die Politik was machen. Bei der elektrischen Mobilität sehen wir zum Beispiel in unseren letzten Gutachten, Energiegutachten haben wir angeschaut, die Infrastruktur ist sehr schnell gewachsen. Nicht überall gleich und auch mit einigen Wettbewerbsproblemen, aber es wird auch in Deutschland besser. Bei der Bahn, ja, also da müssen wir hoffen, dass was passiert. Da sehen wir aber auch, dass die jetzige Regierung einiges in Bewegung gebracht hat, dass in die richtige Richtung geht. Wir wissen aber auch, dass das Problem ist die marode Infrastruktur und das muss man auch sagen, das wird Jahre dauern, bevor die Bahninfrastruktur wieder tipptopp sein kann.
Aber Sie plädieren doch trotzdem für die Trennung der Netze, der Schienen, sozusagen der Hardware von dem eigentlichen Betreiben mit den Zügen, damit da mal Wettbewerb entstehen kann. Mit FlixTrain ist da ja so ein Wettbewerber drauf. Das heißt, da scheint ja auf dieser maroden Infrastruktur trotzdem ja was zu gehen.
Ja, ich meine, man muss auch sagen, die Infrastruktur in Deutschland wurde vernachlässigt, aber die Bahninfrastruktur ist schon beeindruckend. Es gibt kaum anderen Land in Europa, das so eine große Infrastruktur hat. Und ja, also das ist unsere Hoffnung, dass Wettbewerb entstehen kann. Und wir sind noch nicht da. Die Signalen sind positiv. FlixTrain hat 65 Hochgeschwindigkeitszüge bestellt. Und als Italiener kann ich nur mich freuen, dass Italo und Trenitalia auch versuchen wollen, nach Deutschland zu kommen. Wir glauben, dass mehr Wettbewerb mit dem Fernverkehr auch helfen könnte, viele Bürgerinnen und Bürger dann umzusteigen, weil dann die Preise werden niedriger sein, die Qualität wird möglicherweise höher sein.
Also warum raten Sie nicht dem Staat generell, sich aus seinen Monopolen zurückzuziehen?
Also wir raten, so wie Sie vorher gesagt haben, doch eine Trennung zwischen Infrastruktur und Geschäft auf der Schiene, Zuge. Ob die Infrastruktur privatisiert werden soll, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass auch Gründe geben könnte, die Infrastruktur öffentlich zu halten, wenn es so zentral ist. Aber sicherlich dann da, wo es Wettbewerb geben kann, bei den Zügen, dann sehen wir auch keinen Bedarf für den Staat aktiv zu sein. Ich glaube sehr stark an Wettbewerb und Märkte. Ich glaube aber auch in guten Ordnung politischen Sinne, dass man auch Regeln braucht, damit die Märkte funktionieren. Und diese Regeln dann müssen dann sehr konsequent auch durchgesetzt werden. Und ich glaube auch, dass Wettbewerb nicht nur Effizienz bringt, sondern auch Macht begrenzt. Und in diesen Zeiten ist besonders wichtig.
Danach kann nichts mehr kommen. Herr Duso, ich bedanke mich, dass Sie uns mitgenommen haben von der Tankstelle bis hin in die Höhen der Ordnungspolitik. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag.
Vielen Dank.
Übrigens, wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast hören, dann folgen Sie uns gern und bewerten Sie uns. Am besten würde ich sagen mit 5 Sternen zum Beispiel. Das ist gut für Sie, denn dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und es ist gut für uns, denn wir steigen damit in den Podcast-Charts nach oben. Eine klassische Win-Win-Situation. Ein Klick entfernt nur. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als Anne Schwedt in New York. Also ab zu ihr. an die Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, Anne, was bewegt derzeit die Märkte?
Ja, die Märkte hängen weiterhin fast komplett am Iran-Krieg und am Ölpreis und genau diese Mischung bewegt die Kurse gerade. Gestern haben die Indizes zunächst im Plus geschlossen. Dow, S&P 500 und Nasdaq lagen jeweils rund ein halbes bis guten 3/4% im Plus, getrieben von der Hoffnung, dass ein US-Vorschlag den Weg zu einem Waffenstillstand ebnen könnte und der Ölpreis daraufhin etwas nachgegeben hat. WTI ist in Richtung $90 gerutscht, Brent ist knapp über der $100-Marke geblieben. Das nimmt etwas den Druck von Rezessions- und Inflationssorgen. In der Nacht sieht man aber, wie fragil dieser Optimismus ist. Die Futures drehten rund 0,2% ins Minus, nachdem aus Teheran Signale kamen, dass der Iran zwar den US-Plan prüft, aber keine direkten Gespräche mit Washington will. Viele Profi-Anleger hier an der Wall Street warnen bereits, dass die Börse zu sehr auf eine schnelle Lösung setzt und Portfolios jetzt eher auf Widerstandskraft gegen länger anhaltend hohe Energiepreise getrimmt werden sollten, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine der prägendsten Figuren der deutschen Rockgeschichte in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Udo Lindenberg nämlich. Seit Jahrzehnten prägt er die deutsche Musik, der Durchbruch 1973 mit Alles klar auf der Andrea Doria. Und seitdem ist er eine der berühmtesten Stimmen und Köpfe der deutschen Popmusik.
Und überhaupt ist heute wieder alles klar.
Danach gab es unzählige Hits. Er spielte im Palast der Republik in Ost-Berlin. Immer ein bunter Hund, immer mit Hut. Das war und ist unser Udo Lindenberg bis heute. Einer seiner größten Erfolge kam vor 3 Jahren mit dem Song Komet. Gemeinsam mit einem jungen Rapper namens Apache 207. Der Titel brach mehrere Rekorde, darunter den wichtigsten. 21 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Ein Hammer.
Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt.
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen.
Im Mai also wird er jetzt 80 Jahre alt und zu diesem Anlass wird es möglich sein, in Hamburg, wo er unter anderem ja Ehrenbürger ist, sich seine Laufbahn anzuschauen. Und das ganz Besondere daran ist, im Mini-Format kann man sie sich anschauen. Im Hamburger Miniatur-Wunderland fährt jetzt sein eigener Panik-Express.
Der Panik-Express bei euch im Miniatur-Wunderland. Jetzt ist es soweit. Ich danke euch so. Ich freue mich total. Okay, liebe Leute, es geht jetzt ab.
In 8 Miniatur-Zugwaggons sieht man Stationen seiner Karriere, von der Geburtsstadt Gronau bis hin zu seinem Auftritt in der damaligen DDR. Udo Lindenberg ist und bleibt, das kann man ja gar nicht anders sagen, ein Star und ein Komet. Auf jeden Fall ein sehr großer.
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
Vielleicht tut es weh, doch will auch nochmal sicher gehen, dass ich hier immer lebe.
Lass uns nochmal aufdrehen.
Lass uns nochmal aufdrehen. Yeah.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine nicht minder wunderbare Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.